Okay, schon.
Kann ich einfach anfangen oder
so leidenschaftlich einen aufgehauen?
Ich lese was, ja, dann schaue ich und sage.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir die ganze Zeit gar nicht an.
Paukenschlag in Dornbirn, Wacker Innsbruck steht mit dem Rücken zur Wand. Den FC Juniors Oberösterreich gibt es einfach in 2 Monaten nicht mehr. Und der Titelkampf in Liga 2 spitzt sich zu. Es gibt also einiges aufzuarbeiten in der 51. Episode der Zwarer Konferenz. Die Legende lebt, ist unser Episodentitel. Und apropos Legende, Harald, hast du diese Szene von Maximilian Sachs gesehen? Was will er uns damit sagen?
Der Ball gespielt. Vielleicht kannst du das noch einmal zeigen, aber ich glaube schon, dass er da.
Er war knapp dran.
Ball streift zumindest.
Also er war sehr, sehr knapp dran, aber für mich definitiv die Szene der Woche.
Also,
ist
wenn,
für
er,
mich
wenn er das Schuhband komplett offen gehabt hätte und das im richtigen Moment vorgeschnalzt wäre, hätte es sich mit Ball gespielt ausgehen können.
Ja, möglicherweise. Aber ich finde auch, diese Szene ist bezeichnend für die aktuelle Situation bei Maximilian Sachs. Der ist einfach in einer Negativspirale. Bin gespannt, ob der nochmal den Turnaround schafft, dass er das Potenzial hat. Das hat er in der Vergangenheit ja auch bewiesen. Aber jetzt ist es eben dann ganz wichtig auch, wie er die nächsten Steps in seiner Karriere setzt. Aber das auf jeden Fall die Szene der Woche. Aber tun wir gleich weiter. Wir haben viel heute im Programm und wir müssen gleich über eine sehr aktuelle Geschichte sprechen, denn Mohamed Akgüniz ist nicht mehr Trainer des FC Dornbirn. Was ist denn da passiert?
Er ist zurückgetreten, offenbar. Nach der fünften Niederlage in Folge. Ich meine,
genau.
0-4 im Derby gegen Oster-Lustenau und ein Derby in Vorarlberg bedeutet den Menschen ja tatsächlich.
Ja, aber das kannst du verlieren. Du spielst gegen Oster-Lustenau,
ja,
und du spielst gegen
aber,
den Tabellenführer.
Es hatte die Formkurve des FC Dornbirn in letzter Zeit hat relativ deutlich nach unten gezeigt. 9 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen, davon die letzten 5 am Stück. Das ist die doch recht kurze Bilanz, kann man kurze Bilanz sagen, Mohamed Akgüniz. 0,78 Punkte im Schnitt, der ist erst im Winter gekommen, jetzt kann er wieder zurück nach Wien übersiedeln. War der 8. Trainerwechsel in der laufenden Saison der Admiral 2. Liga.
Ja, gehen wir sie nochmal durch. Mhm. Gernot Blasnecker, Daniel Birovka, Ibrakovic, Stefan Hirzi, Erik Uri, damals ja schon gegangen beim FC Dornbirn im Herbst, Andreas Milot, Patrick Jovanovic, der ja im Grunde nicht den Verein verlassen hat, aber Stefan Kulowitz hat die Position des Cheftrainers bei Rapid 2 übernommen und nun eben Mohamed Akgüniz.
Ich schmeiß noch schnell das Abdullah nach, dass der entfallen ist.
Abdullah Ibrakovic, ich habe jetzt ja nicht überall den Vornamen erwähnt, oder? Ja, okay, Abdullah Ibrakovic.
Jedenfalls,
ja.
Der FC Dornbirn schreibt ungewöhnlich viele Schlagzeilen in letzter Zeit, oder?
Letzte Woche, also die Stimmung scheint so ein wenig auch zu kippen momentan im Ländle.
Wenn sie nicht schon gekippt ist, ja. Also es hat diese Generalversammlung gegeben, bei der Hubert Domig zum neuen Präsidenten des FC Dornbirn gewählt worden ist und das war eine knappe Geschichte. 29-21 Stimmen. Im Zuge dessen ist irgendwie gefühlt der halbe Vorstand zurückgetreten, der bisherige. Also Sportvorstand Peter Handle, Manager Oskar Mehlsack, Schriftführer Hanno Gmeiner, dann der Frauengeschäftsführer Werner Brunold und Dorothea Schertler, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Viel ist nicht mehr übrig geblieben. Der Vorstand wurde verschlankt, ich sage jetzt einmal notgedrungen, und soweit wir das da aus doch recht großer Entfernung mitbekommen, geht da ein recht großer Riss durch den Verein. Also mein Gefühl ist, Hubert Domig hat da irgendwie, will das Ganze ein bisschen auf modernere, professionellere Beine stellen, dürfte den ein oder anderen aktuellen Mitarbeiter ein bisschen härter angefasst haben, als es den jeweiligen Mitarbeitern lieb war, die das ja alles ehrenamtlich machen, was man ihnen ja auch sehr, sehr zugute halten muss, aber da dürfte irgendwie die Chemie überhaupt nicht mehr stimmen und ja.
Ja, ich finde es einfach kurios, weil es ist komplett konträr zu dessen, was wir Anfang des Jahres, ja, du hast ja das Interview geführt mit, war das nicht mit Andreas Genser? Oder mit wem hast du das?
Mit Peter Handle.
Ja, okay, wo es ja schon eigentlich geheißen hat, dass es in eine komplett andere Richtung geht. Jetzt ist man gefühlt im Verein etwas zerstritten und sportlich schaut es eben wirklich alles andere als gut aus, wenn man auf die Tabelle blickt. Der FC Juniors momentan mit 15 Punkten und dann der FC Dornbirn auf Platz 15, 5 Punkte hinter den Young Violets aus der Wien, dem rettenden Ufer. Möglicherweise braucht es aber gar nicht dieses rettende Ufer und das auch gleich die Brücke zu unserem heutigen Hauptthema, denn
darf ich noch ganz kurz zu FC Dornbirn ergänzen, nur dass wir das der Vollständigkeit halber haben. Klaus Stocker übernimmt wieder interimistisch. Der hat ja im Winter schon nach dem Ori-Abgang übernommen und hat immerhin den FC Wacker geschlagen und 2-2 gegen Blau-Weiß gespielt. Und apropos Eric Ori, der ist auch wieder zurück, nämlich als Business, Sportvorstand.
Ja.
Jetzt können wir den FC Dornbirn abschließen.
Ja, ist Frage im Endeffekt auf der Payroll höchstwahrscheinlich, Eric Ori. Also da ist eine gute österreichische Lösung, diese Position also vielleicht
eine zu italienische begleiten. Lösung, nennen wir es mal so.
Ja. Ja gut, aber jetzt zum eigentlichen Hauptthema der Zwarer-Konferenz im Titelbild und auch der Episodentitel Die Legende lebt, spielt natürlich auf die Hymne hin. Ja, ich bleibe dabei, dass die Legende auch weiter überleben wird. Wir starten also mit dem Sorgenkind in Liga 2. Kollege Peter Ritzel hat mir da vor ein paar Wochen diese Zeitung gegeben, die hat er gefunden in seinem Büro, dass eine alte Ausgabe, eine Spezialausgabe der Sportzeitung mit dem Titel Das Ende des FC Tirol, damals 2002, und da war auch im Text zu lesen, beziehungsweise ist im Text zu lesen, am Donnerstag war die Katastrophe perfekt. Harald, da die Frage an dich, wiederholt sich die Geschichte in Innsbruck?
Es scheint fast so, ja. Vielleicht ist Mittwoch die Katastrophe schon perfekt oder quasi um Mitternacht. Aber noch ganz kurz auf das Jahr 2002 zurückzukommen. Du erinnerst dich? 6.6.
Ja, die Geburtstag meiner verstorbenen Großmutter, ja.
Wir haben es vorher kurz durchbesprochen. Ich kann mich tatsächlich erinnern, ich bin damals in einem Pub gesessen und habe mir das WM-Spiel Frankreich gegen Uruguay angeschaut. Wie man so macht zum Mittag beim Bier. Und da ist dann im OF quasi Breaking News während des Spiels unten durchgelaufen, dass der FC Tirol jetzt tatsächlich keine Lizenz erhält als amtierender Meister. Das muss man ja schon auch den jüngeren Menschen, die uns da zuhören, dazu sagen. Also das war jetzt nicht ein Mittelständler aus der zweiten Liga, der keine Lizenz erhalten hat damals, sondern der mehr oder weniger Serienmeister der höchsten österreichischen Spielklasse.
Und damals Trainer, aufgepasst, hier, Jogi Löw. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Jogi Löw, auch dieses Bild. Typisches Jogi Löw, gleich kratze ich mir die Eier, Foto, kommt mir vor. War damals Trainer von Wacker Innsbruck, alles noch vor seiner grandiosen Zeit dann beim deutschen Nationalteam.
Bitte?
Bei der Wiener Austria. Bei der Wiener Austria, ja klar. Aber seine größte Zeit hat er dann, glaube ich, doch so um das Jahr 2014 erlebt. Auch wenn es natürlich bei der Austria sehr erfolgreich war.
Genau. Noch eine ganz kurze, schnelle Anekdote zu Jogi Löw. Der hat einmal in einem Elf-Freunde-Interview, das ist schon ein paar Jahre her, ist er gefragt worden nach dieser Zeit bei der Austria, was eigentlich passiert wäre, hätte ihn damals Jürgen Klinsmann nicht ins Team geholt, das DFB-Team zu betreuen. Und da hat er gesagt, vielleicht wäre ich jetzt Trainer beim DSV Leoben. Tatsächlich.
Was, wirklich? Ja. Okay. Ja. Es ist heute eine Aneinanderreihung von vielen Anekdoten von damals. Aber wer weiß, vielleicht kommt Jogi Löw nochmal zurück zum DSV Leoben.
Wer weiß.
Das ist alles mal, da könnten wir sogar jetzt noch eine Brücke schlagen, denn 2002 auch die einzige Weltmeisterschaft, die Carsten Janker, glaube ich, als Nationalteamspieler erlebt hat. Damals im ersten Gruppenspiel, was war das, ein 8-0 gegen Saudi-Arabien, hat auch getroffen. Miro Klose mit einem Quattro-Pack damals, glaube ich, auch zum WM-Auftakt von Schwarz-Rot-Gold. So, aber jetzt wieder zurück zu Liga 2. Gehen wir die Szenarien durch. Am Donnerstag ist aber, du hast gerade gesprochen vom Mittwoch, aber im Grunde ist nachreiche Frist am Donnerstag.
Also Deadline nachreiche Frist ist am Donnerstag, das ist korrekt. Und das ist aber dann, also das ist danach, gell? Bis 26.04. Sorry, war mein Fehler. Bis 26.04. müssen noch die Gehälter beglichen werden, sonst sind die Verträge ungültig.
Genau, Spieler. ja, die Spieler haben ein 12-Tage-Ultimatum dem Verein gesetzt. Ansonsten wären eben wirklich auch alle Spieler ablösefrei. Aber was heißt das? Was muss bis Donnerstag im Grunde erledigt werden? Es muss einfach die Kohle da sein. Und da wartet man einfach auch schon wirklich wochenlang auf diese 3 Millionen vom Investor Thomas Kienle. Ich weiß nicht, also für mich, mein Bauchgefühl sagt immer wieder, da besteht noch eine Chance, da ist noch ein Fünkchen Hoffnung, dass die Kohle auch wirklich Richtung Innsbruck transferiert wird. Aber egal, wie das heute ausgeht, wie das in den nächsten 2-3 Tagen ausgeht, es bleibt schon ein fahler Beigeschmack. Denn die letzten Wochen, also generell diese Geschichte mit dieser Kohle, mit diesen 3 Millionen, es wirkt ja schon sehr strange.
Ja, weil man muss dazu sagen, mit diesen 3 Millionen sind ja womöglich nur die aktuell bestehenden Außenstände gedeckt. Die österreichische Bundesliga hätte ja ganz gern, oder um die Lizenz zu erhalten, muss man auch zeigen, dass die kommende Saison zumindest in der Theorie ausfinanziert ist und das auch belegen können. Wenn ich mir anschaue, die Außenstände, je nachdem, sollen mindestens 600.000 Euro betragen, plus die Forderungen diverser Ex-Investoren, wo dann auch immer so mit rund 3 Millionen gerechnet wird. Die Olympia World, also der Stadionbetreiber, reicht jetzt Klage ein gegen die 310.000 Euro Miete, die fehlen. Da, wenn sich der ein oder andere Gläubiger anschließt, kann das sehr, sehr schnell in der Insolvenz enden. Also es bleibt ja dabei, es gibt ja 2 Baustellen beim FC Wacker. Das eine ist, die aktuelle Saison überhaupt irgendwie zu Ende zu bringen und die Spieler zu halten zu können und unter Vertrag zu haben über den 26.04. hinweg. Und das zweite ist, der Bundesliga irgendwie versichern zu können, dass das in der kommenden Saison auch noch funktioniert.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt als Investor 3 Millionen in einem Verein pumpe, dann schon mit einer Perspektive, dass auch in der kommenden Saison weitergespielt wird.
Also, vielleicht scheitert es ja daran.
Ja, also das ist jetzt, glaube ich, auch die einzige Frage, die sich man da stellt, weil als Investor will ich natürlich auch die Perspektive haben, eben auch in den kommenden Monaten, Jahren da etwas aufzubauen. Und wenn das denn im Endeffekt nur die aktuelle Saison überbrücken soll finanziell, ja, dann würde ich es natürlich auch nicht investieren. Also das sind die 2 Szenarien. Entweder es gibt Kohle und dann wird er höchstwahrscheinlich auch noch mehr reinschieben in Zukunft, weil ich meine, der muss ja auch irgendwie ein Ziel haben mit diesem Verein. Oder es gibt keine Kohle und es wird den Zwangsabstieg vom FC Wacker Innsbruck geben.
Naja, die Frage ist ja auch, gibt es einen aufrechten, rechtsgültigen Vertrag mit Thomas Kienle? Mhm. Dann rein theoretisch, sofern man natürlich da den Rechtsweg bestreiten will etc., hat Thomas Kienle jetzt auch nichts mehr zu sagen, wofür dieses Geld verwendet wird, ja, sondern dann muss er überweisen und damit wäre der FC Wacker wahrscheinlich einmal bei Null und dann kann man weiterschauen. Bleibt Thomas Kienle tatsächlich Investor? Gibt es wen anderen? Gibt es ja etliche Gerüchte in letzter Zeit, also das Konkreteste. Entschuldigung, dass ich gehört habe, dürfte das von Thomas Beckenbauer, Sohn von Franz Beckenbauer sein, der sich aber anscheinend auch nur bereit erklärt zu investieren, wenn er mit den aktuellen Problemen nichts zu tun hat, also wenn die Schulden, wenn er keine Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit übernehmen müsste. Das wäre ja unter Umständen ein gangbarer Weg. Es kommen tatsächlich diese 3 Millionen von Thomas Kienle, so es sie gibt, beim FC Wacker an. Es werden einmal die Schulden getilgt und man kann dann auch recht schnell jemanden davon überzeugen, in die Zukunft des FC Wacker zu investieren, ohne irgendwie da Verbindlichkeiten, die aktuell bestehen, zu übernehmen.
Es sind ganz viele Fragezeichen und die Zeit, die drückt natürlich auch bei Wacker Innsbruck. Es ist,
alles wird gut.
Ja, aber ganz ehrlich, Kevin Radi, er wird ja nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, dass er schon auch noch ein gutes Gefühl hat. Und irgendwo kann ich es mir nicht vorstellen, dass er jetzt wochenlang da im Grunde was dahergelogen hat oder so naiv ist, um die Situation nicht richtig einzuschätzen. Und im Grunde weiß ja nur Kevin Radi und Thomas Kienle wirklich die 2, wie der Stand der Dinge ist. Und von dem her, also ich bin gespannt. Es gibt ja auch viele Meinungen in der Community, auch bei den Wacker Innsbruck-Fans, die sich fragen, was ist denn im Grunde die bessere Option? Soll man so weiter wursteln und es geht im Grunde in diesem Takt weiter, wie es in den letzten 1,5 Jahren war? Oder man drückt wirklich auf den Reset-Knopf und du startest mit Wacker 3.0 im Grunde schon oder Wacker 4.0 und hast da eben dann auch nochmal eine komplett neue Basis, auf der du etwas aufbauen kannst. Dann bist du auch wieder für andere Sponsoren vielleicht interessant, die sich damit auch schmücken können, um zu sagen, ich war dabei, ich habe euch damals, als ihr am Boden wart, die Hand hingehalten und gemeinsam gehen wir wieder in den Profifußball. Auch so ein Reset, so unattraktiv er zunächst aussehen mag, hat ja auch schon seine Vorteile, so ein Selbstreinigungsprozess, auch wenn er natürlich in erster Linie katastrophal wirkt.
Die Frage ist ja auch, wie im Fall der Fälle, also dieser Reset aussehen würde. Weil, wenn ich das richtig verstehe, in der Theorie könnte man ja durch den Konkurs, die Insolvenz, den Profibetrieb auflösen, also die GmbH. Und dann gibt es ja noch den Verein darunter. Und der Verein betreibt ja unter anderem zum Beispiel die Zweier- und Dreiermannschaft. Und die Zweiermannschaft spielt ja derzeit im unteren Playoff der Regionalliga Tirol. Also könnte ja rein theoretisch der FC Wacker, was hast du gesagt, 3.0 in der Regionalliga eingereiht werden und im, ob man es jetzt Worst oder Best Case nennen will, je nach Sichtweise, in einem Jahr wieder aufsteigen.
Dann wären wir wieder ganz schnell auch im Profigeschäft. Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Ich weiß, du bist da eher sehr...
Das ist meine Bauchgefühl-Variante.
Okay, wie?
Meine Bauchgefühl-Variante ist, es gibt eine Insolvenz-Konkurs, der FC Wacker wird in der Regionalliga eingereiht, allein mit den Argumenten, dass die Talente aus der Akademie Tirol ja auch irgendwo halbwegs vernünftig spielen müssen. Es findet sich jemand, der den FC Wacker finanziert, natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß wie... Also in dem theoretischen Ausmaß wie bisher.
Ja.
Und der FC Wacker braucht maximal 2 Saisonen, um in die Admiral zweite Liga zurückzukehren, weil in der Regionalliga West jetzt eh nicht 8 Vereine schreien, wir wollen rauf, wir wollen rauf.
Das stimmt, ja. Das hat uns auch die jüngere Geschichte gelehrt, dass es da wenig Interessenten gibt. Noch, aber kann sich ja auch ändern. Also ich glaube, wo wir beide der Meinung sind, es wird keinen Tod geben von Wacker Innsbruck, so wie es damals eben das Ende des FC Tirol 2002 hat es ja im Grunde auch kein Ende gegeben. Ich habe es auch am Freitag bei meinem Live-Kommentar bei der Partie Wacker gegen GAK so versucht darzustellen, dass Finanzen ja nicht über Tod oder Leben entscheiden, sondern nur, wie du leben kannst und wie dein Umfeld ausschaust, aber im Grunde die Aorta eines Vereins, die bilden meiner Meinung nach noch immer die Geschäftsmitarbeiter und die Fans ab, die eben mit ihrer Leidenschaft, Emotion und Herzblut da auch diesen Vereinskörper am Laufen halten. Und solange die da sind, solange die auch wirklich ihre Leidenschaft in diesen Verein investieren, und ich glaube, da besteht nach wie vor die Bereitschaft, auch da zukünftig ganz viel Herzblut zu investieren, solange wird es Wacker Innsbruck auch geben. Kein Tod, kein Ende, vielleicht eben ein Ortswechsel. Und so ein Ortswechsel hätte aber auch Auswirkungen auf die laufende Meisterschaft. Denn wenn man aus dieser Liga 2-Saison ausscheiden würde, hätte das auch Auswirkungen auf die Tabelle. Dann würden nämlich alle Spiele von Wacker Innsbruck natürlich gestrichen werden. Und wir haben da eine Grafik vorbereitet, dann wäre nämlich der FAC, der neue Tabellenführer, würde Austria Lustenau überholen. In der oberen Tabellenhälfte würde auch Blau-Weiß Linz von Platz 3 auf Platz 5 runterrutschen, denn die würden da 6 Punkte verlieren, haben die beiden Saisonduelle gegen Wacker Innsbruck gewonnen. Und unten würde im Grunde ja gefühlt ein jeder profitieren. Und es würde einfach keinen Abstiegskampf mehr geben. Aber wir können das ja noch weiter spinnen. Da gibt es noch verschiedene Konstellationen. Harald, du hast etwas vorbereitet. Es könnte noch ganz vogelwild werden in den nächsten Wochen.
Genau. Abgesehen vom FC Wacker gibt es einen Fixabsteiger. Ich glaube, das können wir kurz einmal vorziehen, nämlich den FC Juniors Oberösterreich. Die hätten die Lizenz erhalten, aber verzichten freiwillig darauf. Ganz kurz zu den Gründen, warum macht das dieser Verein, den es seit 2018 gegeben hat und in der kommenden Saison dann schon nicht mehr gibt, ist knapp keine Tradition geworden. Es liegt einerseits daran, dass ab der kommenden Saison es eine neue Kooperationsspielerregelung gibt. Das heißt, dass man maximal 3 Kooperationsspieler von einem Bundesliga-Club haben darf. Wenn man mehr hat, reduziert sich der Bewerbszuschuss um jeweils 20%. Das heißt, da gehen ein paar 100.000 Euro dann im Endeffekt flöten. Das ist auch die offizielle Begründung, die der FC Juniors Oberösterreich, der ja Kooperationsverein vom LASK ist, aber sonst natürlich grundsätzlich eigenständig erklärt hat. Aber es gibt schon noch ein paar andere Gründe, die da im Hintergrund ein bisschen mitspielen. Einerseits diese Homegrown-Player-Regel der UEFA, die besagt, dass man in einem 25-Mann-Kader als Europacup-Teilnehmer ist der LASK derzeit nicht, könnte sich aber rein theoretisch sogar ausgehen noch, dank der Playoffs, dass man dann mindestens 8 Spieler haben muss, die im eigenen Land ausgebildet worden sind und davon mindestens 4, die seit 3 Jahren im Verein sind. Und da kommen dann natürlich all diese Spieler, die jetzt für den FC Juniors Oberösterreich spielen, nicht in Frage. Und das ist natürlich halt eine blöde Geschichte. Andererseits fällt der LASK natürlich um die Annehmlichkeiten um, die Rapid 2 und die Austria hat, nämlich dass die Christopher Dibons, Bright Adam Wongis und Max Sachs dieser Welt unten entweder Spielpraxis, also aufgebaut werden können oder was auch immer. Ja.
Ja, ja.
Das geht natürlich nicht, weil man ja die Kooperationsspieler vor der Saison nennen muss. Und deswegen hat sich der LASK bzw. die Oberösterreich Juniors dazu entschieden, dieses ganze Konstrukt jetzt mehr oder weniger aufzulösen, und es wird ab der kommenden Saison wieder LASK-Amateure geben und die werden wahrscheinlich aus einer Fusion mit dem absteigenden FC Juniors Oberösterreich entstehen.
Quelle Surprise.
Können dann weiterhin auch im Pasching spielen, weil das wäre in der Admiral 2. Liga nicht gegangen. Die hätten dann auf der Verbandsanlage in Linz spielen müssen, wo jetzt aktuell schon der FC Blau-Weiß spielt, aber Amateurfußball darf in Pasching weitergespielt werden in der kommenden Saison.
So, damit wäre mal dieses Juniors-Thema abgeschlossen.
St. Pölten.
Aber ein paar andere Themen sind ja noch offen.
St. Pölten hat auch keine Lizenz erhalten.
Überraschend.
Tatsächlich.
Also für mich, das war, glaube ich, für ganz Fußball Österreich überraschend.
Tatsächlich überraschend. Auch der SKN zeigt sich einigermaßen überrascht. Da dürfte in erster Linie das Problem sein, dass es von den Sponsoren zwar Absichtserklärungen gibt, aber keine tatsächlich bestehenden Verträge. Da war der Plan der neuen Geschäftsführung des SKN, dass die aktuellen Verträge gründlich überarbeitet werden sollen, weil es da irgendwie teilweise Gegengeschäftsvereinbarungen gibt, die so eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Jetzt drängt ein bisschen die Zeit und der SKN-Präsident Helmut Schwarzl hat in einem doch recht interessanten Statement Ex-Geschäftsführer Blumauer ein bisschen den schwarzen Peter zugeschoben. Ich darf ganz kurz zitieren. Helmut Schwarzl sagt: Festzuhalten bleibt in diesem Zusammenhang auch, dass die laufende Saison zum Zeitpunkt der Übergabe der Agenten an die neue Geschäftsführung, also zum Jahreswechsel, nicht ausfinanziert war und sich der Verein mit einigen Verbindlichkeiten konfrontiert sah, wodurch die neue Unternehmensleitung bereits zu Beginn vor einer großen Aufgabe gestellt wurde. Das heißt, im Winter war die aktuelle Saison des SKN St. Pölten nicht ausfinanziert.
Ja, das ist doch mal eine
Gratulation.
Ja, Wahnsinn, Vorgabe. Quellenverweis, glaube ich, vom...
Nein, es war eine offizielle Aussendung des SKN.
Ja.
Gut.
Also,
und der dritte im Bunde, um es jetzt dann final abzuschließen, die Wiener Austria hat auch keine Lizenz erhalten, was natürlich doppelt reinspielt, weil die Wiener Austria mit 2 Clubs vertreten ist in den höchsten beiden Spielklassen. Nämlich auch mit den Young Violets in der Admiral 2. Liga. Und bevor ich jetzt da zu den diversen Szenarien komme, darfst du noch kurz was sagen, weil ich muss einen Schluck trinken.
Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich freue mich schon total auf deine Szenarien. Du hast es mir heute schon auf dem Handy geschickt. Und here we go. Harald Brandl, die Worst-Case-Szenarien des Abstiegskampfs in Liga 2.
Genau.
Also, powered by Simmering.
Powered by Simmering,
ja. Mit einem Leiberl, ja.
Mitten im Aufstiegskampf, Tabellenführer inzwischen in der zweiten Landesliga.
Top!
Geht sich noch aus in der rechten Periode.
Ja,
vielleicht. Gut, ich muss dazu sagen, wir haben, wie besprochen, mit dem FC Juniors Oberösterreich einen Fixabsteiger schon. Und wir haben 4 Clubs aus den Regionalligen, die die Lizenz erhalten haben. Herzlichen Glückwunsch an die Sturmamateure Hertha Wels, die Wiener und Stripfing. So, Worst Case ist, es kriegt von all jenen, die keine Lizenz haben, aktuell auch niemand in den weiteren Instanzen die Lizenz. Das heißt, St. Pölten fällt raus aus dem Profifußball, der FC Wacker fällt raus aus dem Profifußball, die Wiener Austria fällt raus aus dem Profifußball, die Young Violets fallen raus und die Juniors Oberösterreich. Das heißt, es gibt 5 Absteiger. Und nur 4 Vereine, die eine Lizenz haben, um raufzukommen. Das heißt, die Bundesliga hat ein Problem. Weil dann muss sie irgendwo einen 5. Verein, weiß nicht, herzaubern. Auffüllen heißt...
Zur Info, die Austria würde dann ja nicht in die zweite Liga absteigen, sondern weiter runter und Austria Lustenau oder der FAC steigen in die Bundesliga auf und dann würde eben dieser 5. Slot auch noch frei bleiben.
Genau.
Ja.
Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer hat ja schon angekündigt, dass es mit dem ÖFB und die Aufstiegsregelungen so sind, dass sollten mehr als 2 Clubs benötigt werden, die raufkommen, dass da durchaus auch weitere Clubs aufsteigen können. Und das sind natürlich, werden die Lizenz auch schon erhalten haben in erster Linie. Das heißt, je nachdem, für die Regionalligisten Best Case kämen die Sturmamateure Hertha Wels, Wiener und Stripfing rauf. Die Frage ist, wo dann im tatsächlich dem Fall, dass 5 Vereine aus der Liga rausfallen, wo einen 5. Aufsteiger hernehmen. Da wäre das Naheliegendste natürlich, man nehme einen Amateurverein eines Bundesligisten, weil die haben ja mehr oder weniger grundsätzlich schon die Zulassungsbestimmungen, weil die halt zumindest die Bundesliga, die Profiklubs schon, Mannschaften schon die Lizenz haben. WAC Amateure zum Beispiel 9. in der Regionalliga Mitte, die jungen Wikinger Ried 11. in der Regionalliga Mitte. Ist halt die Frage, ob die überhaupt drauf wollen.
Ja, aber da muss man ja wieder komplett neue Grenzen ziehen. Denn es hat ja immer geheißen, der erste und zweite, also du musst dich sportlich irgendwie auch qualifizieren, nicht jetzt nur aufgrund der Lizenzauflagen, sondern du musst auf Platz 1 oder 2 der verschiedenen Regionalligen im Grunde auch rangiert sein. Also von dem her, das müsste man schon noch auch mal aufmachen.
Ja,
Frage ist natürlich, willst du wirklich eine Liga 2 mit 15 Vereinen haben?
Genau, also ich glaube, im Fall der Fälle würde der ÖFB so einer Ausnahmeregelung zustimmen. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wir es damals bei Mattersburg gehabt haben, als dann Rapid 2 raufgekommen ist. Gut, nächste Variante. Es gibt 4 Absteiger, das heißt, es steigt ab die Juniors Oberösterreich, der SK in St. Pölten und die Wiener Austria bzw. die Young Violets. Relativ einfach, 4 Clubs fallen raus, es gibt 4, die eine Lizenz haben. Wird aufgefüllt.
Auch da müsste man wieder schauen, weil Hertha Wels ist sportlich momentan nicht unter den ersten 2 der Regionalliga Mitte. Auch hier müsste der ÖFB eine Ausnahmeregelung installieren.
Genau, dasselbe Szenario natürlich, wenn statt St. Pölten der FC Wacker wäre, also Juniors, Wacker, Austria, Young Violets. Nächstes Szenario, 3 Absteiger, nämlich St. Pölten und der FC Wacker kriegen keine Lizenz, die Austria aber schon. Gibt es mit St. Pölten, Wacker und den Juniors 3 Absteiger. Selbes Thema, es würde aufgefüllt werden, in dem Fall wahrscheinlich die Wiener und Stripfing, die sind aktuell Erster und Zweiter in der Regionalliga Ost, plus die Sturmamateure, die Tabellenführer in der Regionalliga Mitte sind. Selbiges Szenario, wenn St. Pölten und Wacker die Lizenz bekommen, aber die Austria nicht und dementsprechend dann die Austria, die Young Violets und die Juniors Oberösterreich rausfallen. Nächstes Szenario, ich habe mittlerweile ein Sprechtempo wie Richard Durkovic.
Naja, noch nicht, aber ja, bist gut dabei.
Es gibt 2 Absteiger, das heißt, die Juniors Oberösterreich und der SK in St. Pölten fallen raus, Wacker und die Austria kriegen die Lizenz. Es gibt einen Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte, einen Aufsteiger aus der Regionalliga Ost, also ganz klassisch, es gibt halt nur keinen sportlichen Absteiger. Selbes Szenario, wenn es statt St. Pölten den FC Wacker erwischen würde, das heißt, die Austria und St. Pölten bekommen die Lizenz, Wacker und die Juniors fallen raus. Selbes Szenario, ein Aufsteiger aus der Mitte, einer aus dem Osten. Und für die Bundesliga das Best-Case-Szenario. Alle kriegen die Lizenz in den weiteren Instanzen, also die Austria, der FC Wacker und der SK in St. Pölten.
Die Hoffnung besteht.
Die Hoffnung besteht durchaus. Das heißt, es gäbe einen Fixabsteiger, das sind die Juniors Oberösterreich, und es gäbe einen sportlichen Absteiger aus der Admiral 2. Liga. Stellt euch das einmal vor.
Wir hätten einen Abstiegskampf erstmal seit der Saison, ich glaube 2016, 2017. Damals hat es den SV Horn erwischt. Also möglicherweise kann es auch noch so kommen, da wäre halt momentan der FC Dornbirn auf dem Schleudersitz. Ich hoffe, damit ist auch die Frage auf Twitter beantwortet vom Pius, der nämlich gefragt hat, ob wir alle Szenarien mit Lizenzen und Nicht-Lizenzen, Konkursen und Nicht-Konkursen durchspielen. Stichwort SKN, FAK, Wacker. Ich glaube, das hat der Harald jetzt ja wirklich perfekt auf den Punkt auch gebracht. Und damit wäre dieses Szenario-Thema, glaube ich, auch erledigt.
Hoffe ich doch, ja.
Sehr gut, hast du super gemacht. Ich glaube auch für jeden verständlich. Von diesen ganzen Bad News habe ich jetzt aber genug. Ich will wieder etwas Positiveres auch in die Welt verbreiten. Und da ist doch unsere nächste Rubrik prädestiniert.
Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
Das Zwarer Konferenz Power Ranking.
Okay. Das, was die draußen machen, das ist mir wurscht.
Das Liga 2 Power Ranking ist zurück und wir verlieren gar keine Zeit und beginnen mit dem SV Lichtleutel Lafnitz auf Platz 5. Sie haben sich wieder in unser Power Ranking reingespielt, auch weil du sie unbedingt dort drinnen haben wolltest. Ich hätte eigentlich am Städten auf Platz 5 gesehen. Sagen, also jetzt musst du im Grunde auch das begründen, warum du die Aussteirer da reinnimmst.
War grundsätzlich ein sehr umstrittenes Power Ranking.
Ja.
Wir haben uns fast in die Haare gekriegt.
Ja, stimmt. Aber es muss,
aber
das ist Demokratie.
Unsere Kompromissbereitschaft dann letztendlich beide bewiesen. Der SV Lafnitz ist zurück auf der Erfolgsspur. 4 Spiele ungeschlagen und das ist ein bisschen zwar minimalistisch, aber nicht unerfolgreich. Kapfenberg geschlagen, die Young Violets geschlagen, immerhin gegen Liefering und St. Pölten gepunktet. Es geht aufwärts.
Ja, man hat sich wirklich schwer getan zu Beginn des Jahres, auch nach dem Abgang von Mario Kröpfel hat ihm wirklich so der Keyplayer bei den Lafnitzern gefehlt. Momentan auf Platz 6, Position 5 ist in greifbarer Nähe, das wäre der Vereinsbestwert aus der Vorsaison. Ist das noch möglich? Ich glaube schon, dass so 3 Mannschaften mit Amstetten, Lafnitz und Liefering um die Positionen 4, 5, 6 sich im Endeffekt matchen werden. Und bin ich gespannt, wer dann da am Ende diesen internen Dreierkampf um Platz 4 gewinnen werden.
Wird tatsächlich spannend. Vor allem wird auch spannend, mit welcher Mannschaft der FC Liefering in den kommenden Spielen auftritt.
U15, glaube ich.
Nachdem sie ja diesmal alle für die Youth League geschont haben und das ja echt quasi die U18 war, die da gespielt hat. Ja, schauen wir mal.
Machen wir weiter mit Platz 4 und den bekommt der FC Blau-Weiß Linz. Die sind seit 6 Heimspielen ungeschlagen. 4 Siege in Serie zu Hause im Hoffmann-Personalstadion. Partie gegen Horn, die lassen wir jetzt einmal weg. Da hat zumindest ergebnistechnisch nicht funktioniert. Aber die Partie gegen Wacker, die war wieder tadellos. 3-0.
Ja, und da empfehlen sich schon mittlerweile einige Spieler auch für die kommende Saison. Ich finde,
Andreo
Fetahu hat mir sehr gut gefallen gestern zum Beispiel. Bei einigen entscheidenden Situationen, die seine Füße im Spiel gehabt.
Und ich finde einfach, Matthias Seidel wird immer stärker. Von Woche zu Woche kommt mir vor, übernimmt er immer mehr Verantwortung. Der ist im Grunde so dieser Keyplayer, die Mario Kröpfel in Lafnitz war. In dieser Rolle entwickelt sich momentan Matthias Seidel, auch wieder gegen Wacker getroffen. Also der ist einfach bärenstark. Der passt wie die Faust aufs Auge in dieses Konzept auch von Gerald Scheiblin und daher eben auch Königsblau auf Platz 4. Einen Rang besser rangiert ebenfalls ein Verein aus Oberösterreich, Vorwärts Steyr. Auch die sind seit 6 Heimspielen ungeschlagen, 3 Siege zu Hause in Serie und man hat die beste Platzierung momentan in dieser Saison mit Rang 11. Das Jahr 2022 ist im Grunde eine einzige Erfolgsgeschichte aus Steyrs Sicht.
Ja, ich glaube, man kann inzwischen sagen, Abstiegsgespenst vielleicht nicht ganz vertrieben, aber nur mal in der hintersten Ecke Steyrs irgendwo zu finden.
Ich würde nämlich auch sagen, also im Jahr 2022 ist man momentan in der Jahrestabelle auf Platz 4. Nur der FAC, Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz haben mehr Punkte geholt. Die spielen einfach mittlerweile spektakulär im Fußball. Es macht einfach auch eine Freude, dieser Mannschaft zuzuschauen. Einerseits diese Emotion, diese Leidenschaft. Die haben wirklich so gute Kicker in ihren Reihen mit Christopher Krön, Michael Martin, die auch für spektakuläre Aktionen gut sind. Tolga Günisch natürlich auch. Die haben sich wirklich extrem gut verstärkt im Winter. Es funktioniert alles und ich finde eben auch diese Vorgabe von Daniel Madlener, der im Grunde ja auch zu Beginn des Jahres jetzt nicht unbedingt so diesen Abstiegskampf vorgegeben hat, sondern eher das Ziel Top 10 vorgegeben hat. Und das in einer Situation, wo Steyr wirklich tabellarisch im Niemandsland war, aber er hat eben damals schon den Glauben an sein Team gehabt und im Grunde die letzten Wochen geben Daniel Madlener recht, es geht einfach nur mehr aufwärts bei Vorwärts. Ja,
der Mut hat sich belohnt. Und wo hat es Christopher Krön gelernt?
Im FC Mauerwerk. Und natürlich Simmering. Machen wir weiter. Bei den Top 2, die können sich natürlich auch nur das Top-Duo im Endeffekt ausmachen. Du hättest Austria Lustenau auf 1 gesehen. Mhm. Ich habe mich hier durchgesetzt und habe Austria Lustenau auf Position 2 gesetzt. Ja, die letzten Spiele waren gut. Man hat sich nach dieser Mini-Krise, wo man 3 Spiele nicht gewonnen hat, also wieder zurückgemeldet. 4 Siege in Folge und ein Kantersieg im Ländle Derby vor 5000 Zuschauern. Wahnsinn. Das ist der Saisonbestwert in Sachen Zuschauerkulisse in der Admiral 2. Liga und dafür haben wir auch unseren History Dude wieder umfunktioniert in den Zuschauerchecker Richard Turkovic, der uns nochmal ein Top 10 der bestbesuchtesten Spiele in dieser Saison präsentiert.
Schönen guten Abend aus den neuen Manuel Hartl Studios in Wien-Leopoldstadt. Bücher sind noch da, wer die Platten vermisst, die sind da drüben. Geht sich in meiner neuen Wohnung leider nicht großartig anders aus. Ostermontag, SC Austria Lustenau gegen FC Dornbirn vor 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Zeit mal wieder zum Schauen, was so jetzt bislang die bestbesuchtesten Spiele der Saison waren. Kurze Statistik ganz am Anfang, wir hatten 3 Spiele, die über 3000 gingen, 10 Spiele, die über 2500 gingen und insgesamt 24 Spiele, die 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer oder mehr gezogen haben. Gehen wir die Top 10 von hinten einmal durch, warum auch nicht. Auf Rang 10 das innersteirische Aufeinandertreffen zwischen Kapfenberg und dem GAK, das war noch relativ früh in der Saison, eine der ersten großen GAK-Auswärtsfahrten, 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf Rang 9 Wacker Innsbruck gegen Austria Lustenau am Tivoli vor 2502 Zuschauerinnen und Zuschauern. Rang 6 haben wir 3 Spiele gleichzeitig und es wird schon ein klein bisschen einen Trend voraussagen. Das sind alle 3 Heimspiele des SC Austria Lustenau. In dem Fall sind es die Spiele gegen den SV Horn, gegen die Kapfenberger Sportvereinigung und gegen die Juniors Oberösterreich, die alle 3 im Datenservice mit 2550 gemeldet worden sind. Spoiler Alert, wir gehen mit demselben Heimteam weiter auf Rang 5 vor 2800 Zuschauerinnen und Zuschauern laut Datenservice SC Austria Lustenau gegen den FC Blau-Weiß Linz. Und als Blau-Weißer werde ich den Teufel tun, das wird mit diesem Spiel irgendetwas anderes einfallen als Emma Cembong bedient Matthias Seidel Tor. Aber Sie kennen das ja. Platz 4, 2900 Zuschauer, warum auch immer zu dem Spiel 100 Leute mehr gekommen sind, gegen die SKU Amstetten. Und dann gehen wir auch schon in die Top 3. Ein Duell, das wir in anderer Reihenfolge schon hatten. Auf Rang 3 mit 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Austria Lustenau empfängt Wacker Innsbruck. Und die Top 2, Platz 1 ist ja eigentlich schon verraten, dementsprechend ist wahrscheinlich Platz 2 auch nicht so schwer auszurechnen. Auf Rang 2 nämlich FC Dornbirn gegen SC Austria Lustenau. Das Hinspiel des Vorarlberger Duells in der 2. Liga hat offiziell 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern angezogen, laut Datenservice. Auch ein durchaus ereignisreiches Spiel, das einige Sachen geliefert hat, die österreichisches Fußball-Twitter bis heute noch belustigen. Ich bin sicher, wir hören davon.
Die Ostra-Fans benehmen sich wieder einmal abartig. Wenn sie sich nicht besinnen, dann wird der Schiedsrichter das Spiel abbrechen. Also wir stehen kurz vor einem Spielabbruch. Ostra-Fans hervorragend.
Und Platz 1, natürlich das Ostermontagsaufeinandertreffen zwischen dem Sportclub Austria von und zu Lustenau. als Gastverein der FC von und zu Dornbirn vor 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Blicken wir nochmal durch die Top 25 Spiele. Ein Spiel ist 1967 Zuschauer und Zuschauerinnen, das habe ich jetzt auch noch mit reingenommen, weil 25 ist eine schöne runde Nummer. Welche Vereine da am häufigsten vorkommen? Satte 13 Mal in diesen Top 25 ist Austria Lustenau, 10 Mal immerhin der FC Wacker Innsbruck, trotz allen Schwierigkeiten, also immer noch einer der großen Zuschauermagneten. 6 Mal kommt vor der GAK, auch wenn es sportlich jetzt nicht zu aller Zufriedenheit läuft. Für die Zuschauer ist es immer noch ein riesengroßer Magnet. 3 Mal habe ich da die Kapfenberger Sportvereinigung und je 2 Mal FC Dornbirn, natürlich mit den 2 Vorarlberg-Derbys, FC Blau-Weiß Linz, SV Horn, Juniors Oberösterreich, Vorwärts Steyr, FC Liefering und Lafnitz und je nur 1 Mal dabei am Stetten, der SK in St. Pölten, das war auch schon mal besser, Rapid 2 und der zweite Verein im Titelkampf, ein einziges Mal in den Top 25 und zwar ihr Gastspiel beim GAK in Liebenau vor 2125 Zuschauern, der Floridsdorfer Athletiksportclub. Das könnte noch ein bisschen mehr werden, liebe Floridsdorfer.
Also nur 1 Mal ein FAC-Spiel in den Top 25 Partien, also da ist schon noch Luft nach oben, aber sportlich gesehen, die Floridsdorfer nach wie vor auf einer Erfolgswelle und daher auch bei uns auf der Pole Position im Liga 2 Power Ranking. 15 Spiele ist man ungeschlagen. Kantersieg gegen Rapid im, ich will es nicht Wiener Derby nennen. Was?
Nein, wir können
warum nur, dieses Kopfschütteln?
Haben wir schon mal diskutiert? Kantersiege. So. Ab 5-0 lasse ich Kantersieg gelten.
Ja, aber was? Debakel für Rapid, was ist es dann? Ja, keine Ahnung.
Wie klarer, willst du ein 4-0? Ein deutlicher Sieg.
Bitte?
Ein deutlicher Sieg. Klarer ein Erfolg.
4-0. Nein, 4-0 finde ich schon, das ist die Grenze. Also, das ist. Abfertig. Also, 3-0 ist noch kein Kantersieg, aber 4-0 ist ein Kantersieg.
Sehe ich anders, aber ist okay.
Ja, wurscht. Zusätzlich finde ich einfach auch, wie man dann wieder Moral bewiesen hat gegen den GRK, 1-0 zurückgelegen und man hat sich eben wieder zurückgemeldet, Partie gedreht, Anthony Schmidt und scheiße, jetzt habe ich den zweiten Torschützen vergessen. Komornik, glaube ich, mit dem 2-1 Goldtorschütze. Nein, Entschuldigung, es war Schmidt.
Umgekehrt.
Schmidt hat im Endeffekt
Das, Thomas Komornik den Ausgleich Komornik, erzielt und Anthony Schmidt,
der wird heute noch ein Thema sein, aber lass uns noch ein bisschen über den Verein FAC sprechen. Mhm. Sie sind momentan einfach auf dieser Erfolgswelle. Wie lang kann man diese Erfolgswelle noch reiten? Wann ist irgendwann auch mal so Ende Gelände? Und
maximal am 22.05. Da wird sie zumindest unterbrochen.
Ja, dann geht es in der Bundesliga weiter, oder?
Im Idealfall.
Nein.
Aus FAC-Sicht, ja.
Ich finde es einfach, diese Leichtigkeit des Seins und dieses unbändige Glauben an sich selbst, wir haben es eh schon vor ein, zwei Episoden mal besprochen, es erinnert mich so sehr an Atletico Madrid. Das ist nicht immer Zauberfußball, aber die spielen einfach und wissen, dass sie gewinnen. Die gehen in eine Partie rein mit dem Selbstverständnis, die Partie werden wir so oder so gewinnen, auch wenn wir zurückliegen. Es gibt immer wieder die Standards, also das fühlt sich schon so Rochi Blanco-nesk an aus der Saison 2013, 2014. Macht momentan sehr Spaß, vor allem der Titelkampf in Liga 2. Er macht unfassbar Spaß. Wer hätte sich das vor ein paar Wochen noch gedacht? Ich nicht und du auch nicht. Na? Das haben wir schon etwas anders vorhergesehen, den Titelkampf, beziehungsweise nicht vorhandenen Titelkampf, den es damals gegeben hat, aber hat sich eben alles geändert. Und nächsten Wochen werden noch richtig spannend werden.
Schauen wir mal, wer da jetzt Nerven zeigt in den letzten 5 Runden.
Das war auf jeden Fall unser Liga 2 Power Ranking. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit den Spielern im Fokus.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was? Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwara-Konferenz Episode 51 und wir fokussieren wieder 2 Spieler und ich lasse dir den Vortritt, lieber Harald. Wer ist dein Spieler im Fokus?
Mein Spieler im Fokus ist einer der Leistungsträger des FAC, nämlich Anthony Schmidt. Der gute Mann hat in den letzten 2 Runden 4 Tore erzielt und 2 vorbereitet und für all jene, die nicht so gut rechnen können, das heißt, er war einfach an allen Toren des FAC und das waren immerhin 6 in den vergangenen beiden Runden beteiligt. Das läuft also bei ihm, der ist vor 2 Jahren im Sommer gekommen und hat vor allem in der laufenden Saison, ist er unumstrittener Stammspieler, sofern er fit ist, hat inzwischen jetzt schon 10 Tore und 4 Assists auf dem Konto und spielt mal Stürmer, mal eher hängend, mal kommt er über die linke Seite, also ist in der Offensive universell einsetzbar. Und bevor wir über seinen Werdegang sprechen, glaube ich, fragen wir den Anthony, der auch Schmiede genannt wird in Floridsdorf, warum es eigentlich so gut läuft bei ihm derzeit, wo er sich am ehesten sieht von der Position her und welche Ziele er noch hat.
Ja, ich finde, es läuft gut, weil ja, die Mannschaft läuft auch gut und dann ja, ich profitiere von unserer Leistung mit Tor und ja. Ja, ich finde, mir ist egal eigentlich, Hauptsache ich helfe die Mannschaft und ja, aber ich fühle mich trotzdem also Stürmer wohl. Ja, auf jeden Fall, dass wir schaffen auf die Bundesliga und dann, ja, dann schauen wir, wie es weitergeht.
Jedenfalls ist Anthony Schmid im Sommer ablösefrei zu haben. Nach aktuellem Stand der Dinge, sein Vertrag beim FAC läuft nämlich aus und apropos Ziel, höchste Spielklasse, der hat ja bei einem Verein begonnen, der aktuell in der höchsten Spielklasse spielt, nämlich in der Ligue 1 bei Racing Strasbourg. Die Familie Schmid hat in Straßburg gewohnt. In dem Viertel Neuhof, das ist eher als Problemviertel in der Stadt bekannt. Viele Plattenbauten, dort brennen zu Silvester regelmäßig jede Menge Autos. Also war wahrscheinlich nicht die einfachste Kindheit, die er hinter sich hat. Kurz zu seinem Werdegang, er ist dann von Frankreich knapp über die Grenze auch ins Elsass nach Deutschland übersiedelt, hat dann für Offenburg gespielt, hat dann für den SC Freiburg gespielt, da hat das bis zu den Amateuren raufgeschafft in die Regionalliga und war dann beim SV Oberachern, von dem er zum FAC gekommen ist, wobei man dazu sagen muss, da war er nur ein paar Wochen, also da ist er im Sommer von Freiburg zu Oberachern gewechselt in die Oberliga Baden-Württemberg und dann nach wenigen Wochen hat er seinen Vertrag aufgelöst und ist zum FAC gewechselt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum zum FAC? Weil Anthony Schmid ist österreichischer Staatsbürger seit 2016. Der hat auch im Nachwuchsnationalteam gespielt, in der U18 unter Herauf, in der U19 unter Scherb, in der U21 unter Werner Gregoritsch. Nämlich die familiären Verhältnisse sind recht interessant. Der Vater ist ein Niederösterreicher aus Scheibs. Die Mutter ist Französin mit algerischen Wurzeln, nämlich der Opa mütterlicherseits ist Algerier. Und zu guter Letzt noch, was man über Anthony Schmid auch wissen muss, abgesehen davon, dass er ein wirklich hervorragender Fußballer ist und gerne mal das ein oder andere Traumtor erzielt. Er hat einen Bruder, der in Österreich auch nicht unbekannt ist, nämlich Jonathan Schmid. Rechtsverteidiger beim SC Freiburg, hat 292 Legende. Spiele in ja. der deutschen Bundesliga inzwischen in den Beinen, war auch schon in Hoffenheim und Augsburg. Hat übrigens zuletzt eine sehr, sehr harte Zeit hinter sich gehabt. Den hat nämlich eine Corona-Infektion, ich weiß nicht, ob du das weißt, Hannes, ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt.
Habe ich mitbekommen,
Der hat mit den Nachwehen da wirklich sehr, sehr lange zu kämpfen gehabt, ist jetzt inzwischen Gott sei Dank wieder zurück und war ja kurz auch einmal ein Thema für das österreichische Nationalteam, hat dann aber nicht geklappt und ich glaube, wir lassen jetzt den Anthony noch einmal über seinen Bruder sprechen, über seine Herkunft und über seinen sportlichen Werdegang.
Darf ich jetzt zunächst noch bitte eine kleine gerne. Kritik bitte anfügen? Wenn du ein Spiel im Fokus machst, redest du nie mit mir.
Ja, eh nicht.
Das ist einfach ein Monolog und ich frage mich immer, wo kann ich mal reingrätschen? Wo darf ich mal auch etwas sagen?
Was willst du denn noch sagen?
Ich will mit dir diskutieren über Anthony Schmid.
Wir hören uns jetzt einmal den Anthony an, ja, und dann kannst du, frage ich dich noch was.
Bitte, ja.
Ja, meine Kindheit in Straßburg war also nicht so einfach, auch also von wo ich komme und so, aber also durch Fußball und so, also auch wegen meinem Bruder ja, ich spiele eine große Rolle auch für die ganze Familie von uns. Und ja, ich glaube, man kann nur lernen von ihm. Ja, der ist der Franzose mit mehr Bundesliga-Spielen. Und ja, ich glaube, man kann nur lernen. Ich habe mehr Familie in Österreich als in Frankreich. Mein Vater hat 12 Geschwister und ja, so mehr Familie in Österreich.
Lieber Hannes, ich habe 2 Fragen an dich.
Ja, wirklich? Ja, super. Ja, bitte.
Das erste ist, wenn du das aussuchen könntest, ob du für Frankreich, Österreich oder Algerien spielst, was würdest du auswählen?
Ich bin immer schon ein ganz großer Fan des französischen Fußballs gewesen. Natürlich auch aufgrund der Weltmeisterschaft 1998 Zinedine Zidane. Das hat mich schon sehr geprägt. Ich glaube, in der Position von Jonathan oder Anthony Schmidt hätte ich wohl auch eher gehofft, irgendwann vielleicht mal für das französische Nationalteam zu spielen, obwohl ich weiß, dass natürlich die Konkurrenz in der L'Equipe etwas anders ist als in Österreich. Mhm.
Anthony Schmidt ist jetzt 23 Jahre alt. Was traust du dem zu? Ich meine, natürlich, wenn der FAC aufsteigt, wird er wohl verlängern und weiter mit dem FAC Bundesliga spielen.
Fällt es dir schwer, mir Fragen jetzt zu stellen zu Anthony
durchaus.
Schmidt? Nein, ich finde auch, er hat einen wirklich guten Step in dieser Saison gemacht. Wie wir schon gesagt haben, Vertrag läuft aus. Ich glaube, es wäre aber nicht schlecht, wenn er noch beim FAC bleibt, um sich noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich meine, er hat sich schon in den Vordergrund gespielt, aber beim FAC sticht halt trotzdem im Grunde das Kollektiv heraus und jetzt nicht unbedingt die einzelnen Spieler. Du hast auch mit Joao Oliveira und Marcel Monsberger, also die drei haben sich da vorne im Grunde auch ein bisschen so abgewechselt die ganze Saison. Er hat seine wirklich magischen Momente. Also da gibt es ja auch diesen geilen Move, den er gegen Austria Lustenau gemacht hat. Mhm. Und generell Wahnsinnspartie gegen Austria Lustenau. Er muss noch etwas konstanter werden, aber im Grunde bringt er schon sehr viel mit, um den nächsten Step Richtung Bundesliga zu machen.
Und eine Frage habe ich dann schon noch zum Abschluss.
Noch eine?
Ja.
Jetzt reicht es langsam.
Wenn du dieses Traumtor gegen Rapid 2 nachspielen müsstest, würdest du dir das vordere oder das hintere Kreuzband reißen?
Ich würde es genauso machen.
Würdest du dir dabei das vordere oder das hintere Kreuzband?
Wenn dann wäre ich, also als Fußballer war ich schon eher Filigrantechnik. Ich war jetzt nicht unbedingt der Arbeiter, Harald, sondern Filigrantechniker. Wenn du mich damals spielen hättest sehen, ich habe mich sehr orientiert an Zinedine Zidane, an Dejan Savicevic. Ich war keiner, der gerne arbeitet und der sich da reinwirft. Obwohl eigentlich schon. Ich habe lange Zeit Libero spielen müssen, aber das hat mich genervt. Deswegen hat es mich ja auch gewundert, dass zum Beispiel Anthony Schmidt oder dass generell viele Fußballer sagen, ja, im Grunde ist es ja nur wichtig, dass ich der Mannschaft weiterhelfe. Also das war für mich in jungen Jahren, als 8-, 9-, 10-Jähriger, habe ich mir schon gedacht, Alter, warum stellst du mich dem als beschissener Libero auf? Ich will vorne die Dinger reinmachen. Und das ist so weit gegangen, dass ich damals in jungen Jahren schon die Diva der Mannschaft war und mich zum Teil gewehrt habe, Libero zu sein.
Na, es ist eine sehr schlüssige Erzählung, die du da ablieferst. Du hast dich selbst als Filigrantechniker gesehen und dein Trainer hat sich gedacht, stell dich hinten rein einfach weg die Kugeln.
Du weißt ganz genau, wie es im Jugend- bzw. Kinderfußball ausschaut. Da stellst du den besten Kicker immer auf die Libero-Position, der im Grunde von hinten alles abräumen soll und dann eben auch noch das Spiel leiten soll.
Ja, ich glaube, dass du vor allem bei den hohen Bällen extreme viel Luft nach oben gehabt hast. Hannes, wer ist dein Spieler im
Fokus? Ich wollte nur sagen, zweifacher Torschützenkönig war im jungen Fußball, okay? Also einmal in einer Saison 21 Tore, 5 Tore gegen Rolsdorf. 5 Tore. Da wollte ich eigentlich gar nicht hinfahren zu dem Match, aber ist egal. 5 Tore. Wurscht. Mein Spieler im Fokus ist Michael Halbertschlag, eine absolute Steierlegende, die aber im Sommer den Verein verlassen wird. Diese Entscheidung kam für mich doch, beziehungsweise glaube ich für die ganze Liga 2 Community überraschend, aber es gibt dafür auch ein paar triftige Gründe und für alle, die das in der vergangenen Woche nicht mitbekommen haben, erklärt das der Michi höchstpersönlich.
Ja, hallo liebe Zwarer-Konferenz, gefreut mich, dass ich da heute zu Gast sein darf. Der Grund für die Nichtverlängerung, ich würde es eigentlich gar nicht Nichtverlängerung nennen oder beziehungsweise Trennung, weil es doch irgendwie ein bisschen negativ behaftet ist. Es hat einfach im Laufe des Frühjahrs schon sehr offene Gespräche einfach zwischen Jürgen Tröscher und mir gegeben, in was für Richtung, dass das im Sommer gehen wird. Und da war es einfach für mich dann schon nach einer Zeit klar, dass das bei mir einfach in dem Ausmaß nicht mehr möglich ist, dass ich einfach nicht mehr 100% geben kann, wenn du im Berufsleben voll drinnen bist. Und aber am Vormittag auch sind auch Trainings ja mittlerweile unter Daniel Madlener zweimal, dreimal die Woche, ja, und ich kann da einfach nicht da sein und habe nur am Abend die Einheiten, dann ist man einfach nicht zu 100% bei der Mannschaft, ist man nicht zu 100% einfach dabei. Und das habe ich halt auch einmal akzeptieren müssen. Das war halt eine große Umstellung, was aber passt. Ja. Das ist sehr, sehr legitim vom Verein, dass das in Richtung Professionalisierung geht. Und als Berufstätiger ist es dann einfach schwer, dass man am Vormittag da ist. Ja. Weil nach, weiß ich nicht, zwei Monaten ist eigentlich der ganze Urlaub weg, wenn du da immer freinimmst für die ganzen Vormittagstraining. Und da bin ich doch in einem Alter, wo man dann auch das ein bisschen einberechnen muss, ja. Somit waren das einfach sehr, sehr offene und faire Gespräche. Da gibt es überhaupt nichts Böses. Drum, Trennung passt. Klingt für mich so negativ. Es ist gern 7 schöne Jahre zu Ende. Und darum passt es auch. Wie die Entscheidung gereift ist, wie schon gesagt. Also es hat einfach sehr offene Gespräche gegeben. Es war einfach nach meiner Kreuzbandverletzung, wollte ich unbedingt nur mal zurück, unbedingt nur mal das Leibwerk für Vorwärtssteier anziehen, mithelfen bei dem Ziel Nicht-Abstieg. Und ich habe im Frühjahr eigentlich nur jetzt einen Teil dazu beitragen können, was mein großes Ziel war, einfach da nochmal mitzumhelfen, dass man da mein Körper durch die Herzmuskelentzündung wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ist halt sehr, sehr bitter. Aber es ist, wie es ist, und jetzt kann ich nur nach vorne schauen und hoffen, dass das Ganze gut ausgeht. Und nach ein paar Monaten, wenn es passt, ziehe ich mir sicher die Fußballschuhe wieder an. Es hat dann auch schon im Winter eigentlich einmal so Überlegungen meinerseits gegeben, wo geht es hin, wie der Verein überhaupt, dass ich als Berufstätiger nur dabei bleibe. Aber da war einfach das klare Statement da vom Trainer und vom Verein, ja, unbedingt und wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir brauchen die, und wenn das ist auch zurückkommen, ja, dann gibt man doch nur mal Gas. Es hat eigentlich gut angefangen. Und das 3-2 gegen GRK, der Heimsieg vor einer relativ vollen Südtribüne und vor dem Ostblock, das, ja, so stellt man sich eigentlich ein Abschiedsspiel vor. Hätte ich es vorher gewusst, war es umso schöner gewesen. So blicke ich ein bisschen wehleidig drauf zurück, aber man muss so nehmen, wie es kommt. Da gibt es noch. Gibt es weit schlimmere Sachen, denke ich, in meinem Leben.
Von 2015 bis 2022 trug er das Trikot der Oberösterreicher und war im Grunde wirklich eine Identifikationsfigur vom Vorwärts. Zudem neben Bernhard Staudinger, der letzte Spieler im aktuellen Kader, der damals 2018 auch den Liga-2-Aufstieg fixiert haben. Und im Grunde ein richtig geiler Typ. Gib dir einfach diese Torjubel, Harald. Da war immer die pure Leidenschaft mit dabei. Der hat sein Herz auch am Platz gelassen und wirklich ganz viel positive Stimmung auch ausgestrahlt. Wie wichtig sind deiner Meinung nach gerade auch solche Typen, wie es ein Michi Halbertschlager war, für einen Verein, für ein Teamgefüge?
Extrem wichtig, und ich glaube vor allem, wenn es einem so geht wie dem SK Vorwärtssteier in den vergangenen Jahren oder eigentlich seit dem Aufstieg in die Admiral-Zweite Liga, wo der Druck doch immer recht groß ist, die Klasse halten zu müssen. Also da waren jetzt gefühlt wenig Spiele dabei, wo es jetzt um nichts gegangen ist oder wo man nur gewinnen hat können, sondern da ist irgendwie immer ums nackte Überleben in der Liga gegangen, und ich glaube, da ist es wichtig, jemanden zu haben, der das ein bisschen lockerer nimmt und der diese Lockerheit auch übertragen kann innerhalb der Kabine auf das restliche Team.
Aber im Grunde natürlich auch ein beinharter Arbeiter. 7 Jahre war man also zusammen, hielt diese sportliche Ehe. Und der Michi Halbertschlager wirft jetzt nochmal seinen Blick zurück auf die schönsten Momente, den besten Gegenspieler, den besten Mitspieler und sonstige Kuriositäten im Steier-Trikot. Ich kann nur sagen, zurücklehnen und genießen.
Die Highlights, ich würde sagen, ganz klar, der Aufstieg war mal das große Highlight. Und dann Gary Scheibl-Lehner noch, Andy Millot. Also das war eine überragende Zeit. Ja, nach 3 Jahren, glaube ich, sind wir da aufgestiegen als Dritter. Nachdem sie halt die Liga aufgestockt haben, haben sie als Dritter auch geschafft. Natürlich waren wir gerne Meister geworden, aber die Ansprüche in Steyr waren ja damals auch nicht so, dass man in der Saison geht und sagt, ja, wir spielen nochmal Meistertitel mit. Das ist, glaube ich, in dem Jahr war es Lafnitz. Und ja, das war mal ein Highlight, der Aufstieg, einfach auch die Aufstiegsfeier, die ja von Freitag auf die Nacht bis Sonntag in der Früh gedauert hat. Also das sind schon so Sachen, wo man sich gern zurückerinnert. Ich denke mir immer, das feste Kern auch gefeiert, wie es fallen. Und in dem Fall kann man sagen, wir haben den Aufstieg, glaube ich, so gefeiert, wie er gehört, ja, in einem kleinen Rahmen, ja, unter anderem Wimmer Nico, der jetzt in Klagenfurt kickt, dann Hümmelfreund Pointner Tomme. Es war schon lustig. Und Highlight, sonst war die Saison mit Willi Wahlmüller, wo wir überragende Truppen gehabt haben, einfach wo es menschlich top war, wo wir, glaube ich, als Dritte in die Winterpause gegangen sind und Spiele gewonnen haben, wo wir selber gar nicht gewusst haben, aber einfach in einem Flow waren. Das war halt schon lässig, wenn du eigentlich von irgendwo kommst, nie Akademie besucht hast und du bist in der zweiten Liga dann Dritter, dann kann man eigentlich schon ziemlich stolz auf das, auch wenn es im Fußball kaum interessiert, was gestern war in der Vergangenheit. Aber der Blick ist auch stolz zurück und es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Meine besten Mitspieler, also jetzt aktuell ein super Fußballer mit Michi Martin, den wir in unsere Reihen haben und einfach in meiner Vergangenheit in Steyr immer nur eine Legende für mich, Thomas Kramer, einfach wie der auch mit seinem fortgeschrittenen Alter noch marschiert ist, aber dennoch auch hinten nachher immer dabei war und vielleicht nicht immer so gelebt hat wie ein Profi. Aber es hat schon Spaß gemacht auch mit solchen Typen. Also das beste Mitspieler, kicken können irgendwie alle ein bisschen in der Liga, wo wir da umrennen. Und für mich ist halt dann das Menschliche, das einfach da auch dazugehört, sehr, sehr wichtig und immer ein Faktor gewesen, was über die Jahre, wo ich auch viele Leute kennenlernen habe dürfen, auch viel Freund gewonnen habe in Steyr. Das ist eigentlich das Schönste an dem Ganzen. Härtesten Gegenspieler, ja, nach Spielen gegen Red Bull Salzburg hat man immer gegen Gude gespielt. Haaland, Soboschlei, Adeyemi, also da kann man auch stolz zurückblicken. Kann nicht jeder sagen, er hat gegen die Spieler gespielt. Aber ich möchte trotzdem auch noch sagen, härtesten Gegenspieler SV Lafnitz, weil ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, 14 Mal gegen die gespielt und nie gewonnen. Ist eigentlich auch eine ziemlich lässige Statistik, kann man dann sagen. Die werden sich immer freuen, wenn Steyr kommt. Und ja, trotzdem, härtesten Gegenspieler ist, man muss es halt richten. Die kuriosesten Geschichten aus deinem Leben als Vorwärtsspieler. Boah, wenn ich da anfange, dann sitze ich, glaube ich, noch länger da. Es sind eigentlich die lustigen Geschichten, wenn man unter die Saison Willi Wahlmüller, wo wir Dritter waren, ich glaube, da hat es kein Abschlusstraining gegeben, wo man nicht Minimum eine Stunde nach dem Training noch immer mit Hopfen halt den Getränken in der Kabine gesessen sind. Und wo wir sich dann auch gedacht haben, okay, wenn das so auch geht, dann müssen wir es nächste Woche auch wieder so machen, nachdem wir gewonnen haben. Also das waren dann schon lustige Zeiten. Ja. Wir haben es zwar nie übertrieben, aber auch zwei Bier nach dem Abschlusstraining. Und am nächsten Tag ist trotzdem gegangen. Das war schon eine geile Zeit. Und sollte man jetzt laut sagen im Profibereich, aber das war schon lustig.
Ja, das war doch ein schöner Blick zurück auf 7 Jahre Vorwärts Steyr und Michi Halbertschlager. Ja, und jetzt alles zu Ende. Ein Leben ohne Vorwärts. Ist das für ihn eigentlich vorstellbar? Und gibt es vielleicht auch doch noch irgendwie so eine Möglichkeit auf ein Comeback, vielleicht auch in einer anderen Position?
Wie ich vor 7 Jahren hingekommen bin, war Vorwärts Steyr immer so, jeder hat hingeschaut, ja, jeder hätte gern dort gekickt, dass ich dann die Chance gekriegt habe unter Gerald Scheiblinger, dass ich dort einfach spielen darf. Es war schon sehr, sehr cool und jetzt ist mir einfach richtig ans Herz gewachsen, die ganzen Leute dort, die ich kennengelernt habe, angefangen von den Fans über die Mitarbeiter im Verein. Da hat man schon ein bisschen eine Beziehung und ein bisschen eine Bindung aufgebaut und auch jetzt nach der Meldung, wo einfach viel Rückmeldungen zurückgekommen sind, alle positiv und da weiß man schon, man hat in den 7 Jahren, wo man dort war, sehr, sehr viel richtig gemacht, ja, mit dem ganzen Aufwand, der dahinter steckt, wenn du arbeiten gehst und dann trainierst, dann zahlt sich das schon aus. Ja. Es sind dann einfach auch sehr nette Worte, die gut dann auch mit so einer Verletzung, wo man sich dann trotzdem wieder sagen kann, hey, du hast was richtig gemacht und von dem her kann ich mir es eigentlich nur nicht vorstellen, dass ich sind immer am Vorwärtsplatz vor, viermal oder fünfmal die Woche. Das ja, wird dann ab Mai so werden, aber er ist nicht so weit weg und ich werde ihn des Öfteren besuchen. Also nicht mehr durch den Tunnel rausgehen, das schmerzt schon. Da hätte ich schon noch gerne einmal in der Dresse erlebt, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, Comeback kann man nie sagen, im Fußball geht es schnell. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich fit werde. Und ob es dann als Spieler vielleicht nur mal ist, wird man sehen. Das bezweifelt die aber, dass das dann in die Richtung geht. Außer sie haben keine Leute und sie brauchen nur einen, mein Boss liegt noch dort. Und in einer anderen Ruhe, ja, wird sie auch weisen, weil jetzt habe ich aktuell gerade gesundheitlich einfach zum Schauen, dass ich wieder 100% fit werde. Das steht jetzt einmal im Vordergrund. Und dann wird sie alles Weitere, wird die Zukunft bringen. Ja, ich habe auch gesagt, dass ich meine Fußballschuhe nicht an den Nagel hänge, so ist er. Also es gibt jetzt noch keine weiteren Pläne, wo ich im Sommer hingehe, weil im Sommer kann ich eigentlich noch nirgends hingehen, weil ich nicht einmal fit bin. Das würde jetzt auch keinen Sinn machen, da großartig Sachen zu planen. Vorher muss ich mal schauen, dass mir wieder gut geht, dass ich einfach 100% geben kann, mich auf meinen Körper verlassen kann und dann wird man im Laufe des Herbst, wird man dann sehen, ja, wo es hingeht und ob es dann erst im Winter ist, wo ich wieder eingreife. Ja, das wird sich alles weisen. Ich weiß, dass ich mir irgendwo wieder Dress anziehen will, die Fußballschuhe schnüren will und ja, einfach wieder Gas geben will und dem Sport nachgehen kann, der mir einfach schon seit klein auf taugt. Und ja, das wird auch die Zukunft bringen, aber jetzt steht halt die Gesundheit einfach mal an erster Stelle.
Also so ein bisschen hat er sich schon die Hintertür offen gelassen. Zur Erklärung, der Michi arbeitet auch Vollzeit als IT-Kundenberater bei der Linz AG. Mhm. Und das ist dann eben auch schwer vereinbar mit Profitum.
Sind Sie nicht Hauptsponsor eines anderen Zweitligisten?
Ja, aber ich glaube, Sie sind auch Sponsor von Vorwärts Steyr, wenn ich mich okay. Jetzt nicht täusche. Also zumindest war das in der Vorsaison, glaube ich, so. Vielleicht jetzt nicht in diesem Ausmaß, wie es bei Blau-Weiß Linz ist, aber trotzdem, ja, ich glaube, so eine Erkenntnis der letzten 4 Jahre war auch, dass es mit diesem Halb-Profitum, diesem Halb-Amateur, diese Konstellation, dass die einfach nicht funktioniert in der zweiten Liga. Also ich glaube, da gerade Vorwärts Steyr oder Amstetten, da sind schon viele Halbamateure auch reingegangen in die Saison und dann hat man schnell festgestellt, dass es das nicht spielt. Da hat sich der Verein Vorwärts Steyr oder auch vor allem Amstetten dann extrem weiterentwickelt und das eben auch einer der Gründe, warum es dann zu dieser Trennung gekommen ist. Da hat er auch schon gesagt, er nennt es zwar nicht gerne Trennung, aber im Endeffekt ist es dann doch mal zunächst ein Ende zwischen Michi Halbert. Nein,
auf Wiedersehen.
Ja, ich meine, ich glaube, im Herzen wird er sowieso immer Vorwärts-Fan bleiben, den wird man oft im Stadion sehen, den wird man auch oft im Ostblock höchstwahrscheinlich sehen und also der wird dem Verein schon treu bleiben und vielleicht gibt es ja dann doch ein Comeback von Michi Halbertschlager. Vielleicht als Spieler, hat er schon gesagt, oder eben in einer anderen Position. Am Ende haben wir den Michi auch noch gefragt, wie er die derzeitige Entwicklung von Vorwärts sieht und der Blick zudem in die Zukunft von Vorwärts.
Der Verein hat sich ja während der Saison wirklich sehr, sehr verändert, ja, weiterentwickelt, kann man es auch nennen, wie der Daniel Madlener dann gekommen ist. War mal ein großer, würde ich sagen, Umbruch, ja, aber einfach von der Art und Weise, wie in Steyr vorgearbeitet worden ist und wie dann der Daniel Madlener gekommen ist, wie jetzt gearbeitet wird, das sind halt schon, ist einfach was anderes, ja, es, wie schon gesagt, die Vormittagseinheiten, es wird einfach, ich will es nicht sagen, nur mehr Gas geben, ja, weil vorher ist auch Gas geben worden, aber der Daniel Madlener verlangt halt der Mannschaft schon sehr, sehr viel an. Und ich denke, man sieht sogar an die Leistungen. Es wirkt ja, es, die Arbeit trägt Früchte. Und wir gewinnen Partien. Wir haben in jeder Partie Torschancen, ja, wo wir einfach früher immer gekämpft haben, dass wir gar nicht zu so vielen Torschancen gekommen sind. Und da hat sich einfach der Fußball schon in eine positive Richtung entwickelt. Und da macht es auch Spaß, ja. Wenn du weißt, du kannst jeden Paroli bieten und gegen jeden eigentlich gewinnen. Ja. Wir brauchen uns nicht verstecken. Das wissen die Burschen auch mittlerweile. Und das ist dann schon ein bisschen, um Daniel zurückzuführen, ja. Dass die Burschen kicken können, das haben sie vorher auch schon. Und dass es jetzt so läuft, gefällt mir einfach wirklich für die Mannschaft, dass sie die einmal belohnen für den Aufwand, den sie von Montag bis Freitag halt betreiben, dass dann am Wochenende einmal ernten. Ja. Das gehört einfach im Fußball dazu. Und da hat sie schon einfach, ist das schon besser geworden, ja, vom Spiel her. Aber das sehe ich, glaube ich, auch jeder, der uns ein bisschen verfolgt. Ja, wo ich stehe in der Zukunft, sehe ich, ja, es laufen eh aktuell wieder Gespräche mit der Stadt, Trainingszentrum, Stadion, Umbau. Ich bin vor 7 Jahren gekommen, da haben sie gesagt, ja, es wird sich was vom Trainingsplatz ändern. Wir fahren nach wie vor nur noch Kleink, also ich wünsche mir wirklich, dass einfach Vorwärts Steyr sich da mit der Stadt arrangiert oder die Stadt sich dann arrangiert, weil Vorwärts Steyr ist trotzdem einfach das Ausrufezeichen für die Stadt. Ja, man kennt es in ganz Österreich, es zirkt schon jedes Wochenende oder jetzt zweite Wochenende einfach Leute auch hin, die gerne am Vorwärtsplatz gehen. Und wenn wir dann selber mit den Trainingsbussen 10 Minuten hinfahren müssen auf einen Platz, wo man nicht weiß, ist er gespritzt, also gespritzt ist eigentlich eh nie, oder wo man hoffen muss, es rennt ein bisschen vor, dass du eine richtige Trainingsqualität zusammenbringst, dann kann ich wirklich nur mal es wünschen, dass sich da in kürzester Zeit einfach ein bisschen was tut. Wissen tut man es eh nicht, in was für Richtung das geht, ja. Ob die Stadt jetzt da wirklich, oder nicht nur die Stadt, sondern generell wer da dann beteiligt ist, dass man schaut, man verbessert die Trainingsbedingungen, das gehört auch zur Professionalisierung dazu, dass man da schaut. Aber es ist in der Vergangenheit gegangen und es geht jetzt auch noch, also es wird sicher noch ein paar Jahre so gehen, aber ob es professionell ist, das ist halt die Frage. Ich wünsche mir wirklich, dass sich das ein bisschen bessert. Und wo es dann sehe, ja, also der, und dann Daniel Madlener, einfach der spielerische Fortschritt, Hut ab. Das wünsche ich mir auch, dass das so weitergeht. Und da muss man schauen, was tut sich von der Mannschaft her im Sommer, was wird da zusammengebracht, wer kommt noch Steyr. Und dann, ja, ich glaube, in der zweiten Liga geht es extrem schnell, weil wenn man ein bisschen in den Flow reinkommt, man sieht es aktuell beim FC, ja, die stehen halt brutal gut und schießen halt auch dann ein, zwei Tore und es reicht. Und das war halt auch lässig, ja, wenn das in Steyr dann irgendwann einmal so ist, dass man sagt, ja, wir spielen einen gefälligen Fußball und spielen einmal vorne mit wieder eine Saison, ja, wo man dann wirklich auch das Thema Aufstieg in den Mund nimmt, was auch irgendwie das Ziel sein muss, ja, weil deswegen spielt auch ein Fußball. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht kommende Saison sein, sondern das muss man auch irgendwie auf Sicht sehen. Da rennt noch viel Wasser im Bauch runter. Aber im Fußball geht es schnell. Von dem her könnte es auch sein, dass nächstes Jahr schon so weit ist. Wie viel Potenzial steckt im Verein? Ja, Steyr, also ich bin richtig stolz drauf, dass ich dort spielen habe dürfen, weil wo sonst kommen in Oberösterreich? Ja, du hast LASK, Rot, Blau-Weiß und dann mit Vorwärts Steyr eigentlich hast 4 Clubs, wo Leute am Wochenende hingehen und auch wo eine Stimmung ist. Und da steckt schon sehr, sehr viel Potenzial im Verein. Ja. Also ich glaube, dass das auch, wenn man mal wirklich sagt, man greift an in Richtung Aufstieg, dass man da schon einmal die Leute ins Stadion locken kann. Ja. Man hat das auch gemerkt, wie man in der Regionalliga eigentlich gut unterwegs waren auch mehr Leute. Ja. Und dann Willi Malmüller, wie wir erfolgreich waren auch mehr. Ja. Aber das ist so, dass wir jetzt sagen, wow, wir haben den Schnitt einmal von 2000 gehalten. Das war leider auch nicht. Aber es steckt unheimlich viel Potenzial drinnen und es macht halt extrem viel Spaß und es ist richtig geil, ein Steyr spielen zum Kinder. Also ich wünsche mir einfach für den Verein, dass es da in nächster Zeit einfach bergauf geht oder vorwärts geht. Von dem her, ja, das wird die Zukunft bringen.
Und die Zukunft bringt höchstwahrscheinlich auch eine Rolle als Lola 1-Experte. Ich habe ihn schon gefragt, ob er vielleicht Bock hat, in der kommenden Saison auch mal neben mir in der Kommentatorenbox Platz zu nehmen. Und er ist interessiert. Also auf das freue ich mich wirklich. Also Michi, das werde ich nicht vergessen und das werden wir natürlich dann nochmal thematisieren in der nächsten Spielzeit. Er hat auch nochmal diese Thematik rund um die Stadt Steyr und beziehungsweise die Trainingsumstände vom Vorwärts angesprochen. Da hat der Verein ja vor, ich glaube, gut einer Woche oder zwei Wochen auch eine Pressemitteilung verschickt und das ist schon heftig. Also wie die einfach generell trainieren. Kurzer Auszug, da wird geschrieben, dass sich die Spiele im Grunde im Stadion umziehen wo auch eben die Duschmöglichkeit ist. Und dann wird man mit Kleinbussen, die von den Spielern gefahren werden, da fährt man dann 10 Minuten einmal quer durch die Stadt nach Kleink. Das ist eigentlich Wahnsinn.
Ja.
Oder also das ist doch ein Wahnsinn.
Ja, vor allem, ich glaube, dann dort trainiert man auf einem Platz, der mit den Maßen in der zweiten Liga jetzt wenig zu tun hat. Was er noch dazu unglaublich ist eigentlich, also vor allem bei den Standardtrainings und allem anderen, das ist halt sehr weit entfernt von Professionalität. Da kann man Daniel Madlener nur beglückwünschen, dass er das trotzdem alles so hinkriegt. Aber ich meine, da sollte dann doch auch einmal ein Bekenntnis der Stadt zum Verein her und da vielleicht dem Verein ein bisschen unter die Arme gegriffen werden.
Ja, da muss was passieren. Da steht der einzige Trainingsplatz, der Kampfmannschaft zur Verfügung steht, hat keine Meisterschaftsmaße. Gewisse Trainingsinhalte und Standards wie Flanken oder Eckbällen können eben unzureichend trainiert werden und auch die Bewässerung ist scheinbar jetzt nicht ideal. Von dem her komplett vogelwild. Umso mehr muss man das eben wirklich auch anrechnen, wie Vorwärts in dieser Saison performt. Das waren also unsere beiden Spiele im Fokus. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und kümmern uns dann um das Lowline-Stop-Spiel der 26. Runde.
Werbung.
Gut. Nun werfen wir gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral noch einen Blick auf das kommende Lowlines Topspiel der 26. Runde, das da lautet GAK gegen den Spusu SK in St. Pölten. Am Sonntag um 10.30 Uhr geht das über die Bühne mit unserem Admiralliga, zwar Fan-Kommentator. Matthias Meddert wird in Wien sein und mit mir gemeinsam die 90 Minuten begleiten. Freue mich schon sehr auf diesen Einsatz von Matthias. Der hat ja schon im Vorfeld gezeigt, dass er mit viel Emotion bei der Sache ist, GRK-Fan. Also da werden wir auf jeden Fall auch mit der Kamera drauf sein, um die ganzen Emotionen einzufangen. Aber die Quoten für einen GRK-Sieg gibt es eine Quote von 2,75, bei einem Remis 3,35 und SKN-Sieg 2,3. Beide Mannschaften momentan so lala unterwegs, meiner Meinung nach.
So lala, ja. GRK seit 3 Spielen inzwischen sieglos, davor immerhin mit dem Sieg gegen Blau-Weiß Linz schon Ausrufezeichen gesetzt, aber ja, es ist ein bisschen eine Entwicklung erkennbar unter Gernot Messner, aber jetzt so die ganz großen Sprünge sind da noch nicht gemacht worden im Frühjahr.
Es sind noch Baby-Steps. In der Hinrunde ging der GRK ebenfalls mit 1:6 unter, war damals das letzte Spiel von Gernot Blasnecker. Danach gab es die Trennung. Bin auch gespannt, was der Faktor Martin Haare in den kommenden Wochen noch spielen wird. Der hat jetzt gegen den FAC zumindest mal sein Comeback gefeiert, wird aber sicherlich auch noch Zeit brauchen nach dieser langen Verletzungspause, um sich wieder zurückzumelden. Den SKN haben wir heute ja schon thematisiert. Mhm. Das sind eben ganz andere Baustellen noch momentan, die beseitigt werden müssen. Aber auch da fehlt mir momentan so dieser Aufwärtsschwung, den man in der Hinrunde gegen Ende hin bemerkt hat.
Ja, es ist irgendwie so ein ständiges Auf und Ab von den Ergebnissen und auch von den Leistungen her. Und ja, ich glaube, die sind froh, wenn die Saison dann zu Ende ist und sie in Ruhe sich vorbereiten können auf eine kommende Saison, wo es dann aus Sicht des SKN hoffentlich besser läuft.
Zumindest am Ostermontag gewann man mit 2:1 gegen den FC Juniors Oberösterreich, hat damit auch den GRK in der Tabelle überholt. Man ist momentan punktegleich mit 36 Punkten auf Position 7 und der GRK eben auf 8. Also ein Duell auf Augenhöhe. Ganz historischer Fakt noch von mir. Der letzte St. Pölten-Sieg beim GRK datiert zurück aus dem Jahr 1989, damals am 28.10. Danach gab es allerdings auch nur mehr ein Spiel in Graz, von dem her ist dieser Fun-Fact ziemlich wertlos, finde ich.
Durchaus, aber du hast sicher eine Geschichte dazu zu erzählen. Was hast du gemacht am 28.10.1989?
Ich bin erst 10 Jahre später geboren worden, Harald. Von dem her, ich weiß es nicht. Ich war in den Überlegungen meiner Eltern, das Meisterwerk, auf das man sich 10 Jahre vorbereitet hat.
Okay.
Ja?
Ja.
Und du? Matura-Reise.
Matura-Reise. Im Oktober.
Stimmt. Alles klar. Nein, was tippst du?
Ich glaube, da ist kein Gewinn das.
Ich glaube, das ist ein klassisches X 0:0. Ich befürchte, es wird ein 0:0. Aber mal schauen und ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein ab 10.15 Uhr am Sonntag. GRK gegen den SKN.
Werbung Ende.
Gut. Und zum Abschluss gibt es heute passend zum Lowlines-Topspiel auch ein Trikot zu gewinnen vom GRK. Wir müssen aber auch noch das Gewinnspiel der letzten Episode, der 50. Episode auflösen. Da war ja die Bedingung, ihr sollt die Episode auf Twitter, Instagram oder Facebook scheren. Es haben nur 3 mitgemacht. Wir müssen, sind wir schon... Ist der Hype vorbei? Ist der Zwarer-Konferenz-Hype vorbei? Oder was ist da los? Hat es jemals einen Zwarer-Konferenz-Hype gegeben?
Nee, außerhalb dieser Kommentatoren. Anscheinend will sich niemand dazu bekennen, dass er uns tatsächlich hört.
Ja, Wahnsinn.
Ja, öffentlich zumindest. Ja.
Aber trotzdem, 3 Einsendungen gab es. So, ich schaue jetzt noch mal ganz kurz drauf. Einen Moment. Das war einerseits natürlich Paparazzo Orange, es war der Lugi und auch der Franz Ferdinand. Und ganz ehrlich, da gibt es jetzt keine Auslosung, sondern ihr bekommt alle 3 einen Platz im Ischau A Liga 2 Trailer im Intro der Zwarer Konferenz. Ich werde mich in den kommenden Tagen mit euch in Kontakt setzen und dann werden wir das Ganze durchgehen, wie man das auch, wie wir das angehen. Technischer Natur, aber freue mich schon auf eure Einsendungen. So, aber jetzt, wie kann man dieses GRK-Trikot gewinnen? Du weißt es noch gar nicht, ja, Harald.
Ich bin schon
deshalb
ganz gespannt. Spielen
wir das einfach mal durch. Frag du mal, wie gewinnt man dieses Trikot?
Hannes, wie gewinnt man eigentlich dieses GRK-Trikot?
Gut, dass du fragst, Harald. Der Transfersommer, der ist jetzt nicht mehr so weit weg. Der kommt schneller, als man denkt. Und bin mir ziemlich sicher, dass es auch beim GRK wieder einiges an Bewegungen geben wird im Transfersommer. Deshalb habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Wir greifen dem Didi Elsnick einfach ein bisschen unter die Arme und ihr gebt euren Wunschtransfer für diesen Sommer bekannt. Welchen Spieler würdet ihr gerne in Graz sehen ab der Saison 2022-2023? Und dann seid ihr auch schon mit dabei in der Verlosung. Das allerdings mit einem neuen Hashtag. Also schon Hashtag Zwarer-Konferenz soll mit dabei sein, aber auch Hashtag Come to GRK. Come to GAK, also Come to Besiktas war ja immer der Running Gag in den sozialen Medien, wenn Besiktas einen Transfer haben wollte oder angeteased hat. Wir machen das mit dem GRK, also Hashtag Come to GRK auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auch unter unserem Lola 1 Artikel zur Zwarer Konferenz könnt ihr das alles anfügen und dann seid ihr mit dabei. Und die Frage an dich, Harald, welchen Spieler würdest du gern sehen beim Grazer Traditionsverein? Wer fällt dir da auf die Schnelle ein? Wen braucht?
Die Antwort Slatko Junusovic wäre jetzt zu naheliegend und Michi Lindl auch. Julian Baumgartlinger.
Julian Baumgartlinger?
Also, Rot steht ihm.
Ja, Alter, aber Julian Baumgartlinger, der wird ja jetzt nicht in die zweite Liga gehen.
Warum nicht? Die zweite Liga ist großartig.
Mir schon klar, aber jetzt von Bayer Leverkusen, das Kapitän, der zwar sehr oft verletzt ist und nicht spielt, ich glaube, dass da das würde das Gehaltsgefüge in Graz
Ich verstehe deine Skepsis jetzt nicht. Es ist die Admiral zweite Liga und
ja,
das ist der GRK.
Wen
würdest du gerne sehen, wenn es da jetzt irgendein Simmering spielt oder was?
Nein, aber ich sag dir jetzt was. Ich sag dir jetzt, warte mal ganz kurz, okay. Nicht, dass ich jetzt einen Scheiß sag. Auch wenn man es nicht gerne hören wird, aber der GRK bedient sich ja schon auch des Öfteren beim Stadtrivalen, bei Sturm Graz. Und wenn ich mich jetzt nicht, das ist gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, der Vertrag von Martin Grinzer wird bei Sturm 2, bei den Sturmamateuren nicht verlängert. Der endet dann auch im Sommer 2022 und ich glaube, da könnte der GRK zuschlagen.
Guter.
Ja, schaust du jetzt.
Guter Vorschlag, Hannes.
Ja, finde ich auch.
Respekt, alle Achtung.
Ja, danke.
Ich glaube, Martin Grinzer ist tatsächlich einer, der sehr vielen Clubs in der Admiral 2. Liga weiterhelfen kann.
Ja, und der hat jetzt eigentlich in der Regionalliga, wenn du da schaust, in dieser Saison Top-Werte, 16 Tore in 24 Spielen.
Alles, in Lafnitz war es nicht ganz so glorreich.
Ja. Aber da hat er auch seine gute Phase, seine guten Phasen gehabt und ich glaube, dass der dem GRK schon auch gut weiterhelfen könnte in der Offensive. Da ist man jetzt ja nicht so schlecht mehr ausgegangen. Also ich finde, dass Pedro Felipe und David Beom schon auch gut harmonieren, aber ich glaube, der wäre nicht schlecht für den
GRK. Ein Wechsel innerhalb der Stadt, Grinzer.
Wir beenden das Ganze jetzt
gleich. Danke.
Ja. Okay, Harald. Das war die Zwarer-Konferenz, Episode 51. Wir sind in 2 Wochen wieder zurück am 3. Mai. Bis dorthin, macht es gut und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.